1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Moinsen.
Und auch wenn es Ihnen vielleicht genauso geht wie mir und Sie das Gefühl haben, das Jahr ist ja schon richtig alt. Nein, das ist die erste 2 auf 1 Sendung in diesem Jahr. Letzte Woche war noch 1.1. Insofern auch nochmal frohes Neues.
Frohes Neues.
Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist neu. Gut, es ist wenig überraschend, weil neues Jahr, neues Glück, ole ole und Humperbumping.
Aber entschuldige bitte, wenig überraschend? Also ich glaube, am Anfang, vor weit über 20 Jahren, da war das so, die Leute haben unsere Sendung gehört, um überrascht zu werden. Jetzt sind wir, glaube ich, wie McDonald's. Die Leute erwarten, wenn sie einen Big Mac bestellen, dass der auch so schmeckt, wie ein Big Mac ihnen schmecken soll.
Aber wer bestellt denn heute noch einen Big Mac?
Oh, da gibt's genug Leute.
Es gibt doch aber für viel weniger Geld so viel geilere Burger, in so richtig so handgemacht.
Weniger Geld?
Ja. Definitiv.
Weniger Geld?
Ja, definitiv.
Ich glaube, Herr Oswald, da zeigt sich wieder, dass deine Realität der Preiskenntnis da draußen nicht. Aber das, pass auf, das machen wir. Die Challenge nehme ich an.
Okay.
Ich wollte dich ja gerade fragen, ob du Vorsätze fürs neue Jahr hast.
Ja.
Ich habe jetzt einen.
Ja,
ich lasse mir von dir beweisen, dass es ganz viel tolle handgemachte Burger gibt, die günstiger sind als die von McDonald's.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, ich werde das ja eh gewinnen. Gar keine Frage, es sei denn, du machst die Burger selber zu Hause.
Nee.
Nur, dann habe ich ja allein dadurch schon gewonnen, dass du mit mir ganz viele Burger essen gehen musst. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich als Preisgeld verlangen soll.
Dass wir nicht die essen gehen, von denen du glaubst, dass sie günstiger sind.
Nein, ich lasse mich ja von dir ausführen. Also deswegen wollte ich sagen, ich habe ja selbst gewonnen, wenn ich verliere. Ja das Schöne.
Warte. Ich lasse mich von dir vorführen, damit du dich von mir ausführen lässt?
Nee, andersrum. Andersrum, aber es ist richtig.
Genau.
Aber es ist auf jeden Fall richtig.
Also ja, ich habe Vorsätze für das Jahr.
Ja, bitte.
Ja. Erstens, ein bisschen Feiertagsspeck runter und wieder ein bisschen mobiler werden. Das geht aber relativ zügig, wenn man regelmäßig zum Sport geht, habe ich mir sagen lassen. Wobei, ich habe damit letzte Woche angefangen, Kopfschmerzen gehabt durch Verspannung im Nacken, mir tut alles weh, ist doch ein Scheiß.
Du hast auch gar keinen Feiertagsspeck. Das ist rein subjektiv.
Gut, dann muss dieser subjektive Suppenspeck weg. Das ist der eine Vorsatz. Und der andere Vorsatz ist, zu versuchen, mehr im Moment zu sein und den auch zu genießen. So wie jetzt hier mit dir zu stehen,
ja
in unserer Sendung, der ersten in diesem Jahr. Und ich freue mich sehr, dich zu sehen.
Ja.
Hast du Vorsätze?
Natürlich, ich habe sehr viele Vorsätze. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr mehr Kuchen zu backen.
Geil. Also das heißt, du gehst jetzt so aus der Richtung, ich koche viel gerne selber, in die Richtung, ich bringe mir jetzt mal richtig geiles Backen bei, weil es ist ja wirklich eine ganz andere Art zu arbeiten, ne?
Nee, es ist in der Tat so, ich brauche einen Maßstab dafür, wann ich mir genehmige, etwas Süßes zu essen, ich esse einfach gern Süßes. Und wenn ich sage, ich esse das, was ich selber gebacken habe, und ich backe, sagen wir mal, einmal in der Woche einen Kuchen oder so, dann ist das eine straighte Nummer.
Ist weißt nur schwierig, wenn du jeden Abend einen Kuchen backst oder dreimal täglich. Das ist der Morgenkuchen, der Mittagskuchen, der Abendkuchen. Sag mal, deine ersten eigenen Schokoriegel, wie sind die denn geworden?
Die sind super. Ich mag ja auch schon sehr gerne Eis, das weißt du ja. Du ja auch.
Ja,
also, im Sommer muss man da eh, also Eis ist ja nichts Süßes.
Nein, überhaupt nicht. Auch wenn du sagst, ich mache ein leichtes Joghurt-Eis und jeder weiß, ey, da ist einfach mal eine Packung Puderzucker mit drin, weißt du, damit es schmeckt.
Ach du, ich mach gar keinen Zucker, ne? Hat ja viel Honig. Nee, aber genau, ich wollte sagen, das ist ja eigentlich nur ein Kühlmittel.
Ja, natürlich.
Ein Kühlmitteleinsatz.
Und zwar viel besser als FCKW.
Genau. Ja? Nein, aber ich habe, weißt du, die meisten Leute, deren Vorsätze sind ja eben so wie du, ich will abnehmen und dieses und das. Und das kann man sich vornehmen, habe ich auch oft schon gemacht. Mhm. Ist halt sehr enttäuschend dann später.
Ja, oder man zieht's durch. Das habe ich schon sehr oft gemacht.
Ja,
gilt nicht, oder wie?
Nee, die Option finde ich sehr abwegig jetzt.
Abwegig nicht, aber anstrengend.
Nee, ich hab eine Umfrage gemacht unter sehr vielen Leuten, die sich das vorgenommen haben. Und keiner hat bis jetzt gesagt, ich habe es sehr oft durchgezogen.
Ja.
Ja. Du weißt ja, dass im Januar die Leute ins Fitnessstudio gehen. Nicht Anfang Januar, aber dann so Mitte Januar. Und dann ihre 2-Jahres-Verträge abschließen.
Das ist gut für die Fitnessstudio-Branche.
Genau.
Und es ist gut für uns, die wirklich trainieren, weil dann sind die Studios nicht so voll.
Weil 22 bis 23 Monate im Jahr sind die Leute dann ja zu Hause und ärgern sich, dass sie diesen guten Vorsatz mit Füßen getreten
haben. Naja, andererseits ist es so, das ist dann immer das Argument zu sagen, naja, ich bin ja im Fitnessstudio. Also angemeldet, das lassen die dann oft weg. Mhm. Also ich gehe auch regelmäßig hin, halt alle 3 Monate einmal. Es ist eine gewisse Regelmäßigkeit. Mhm. Und wenn man den Fokus höher zieht, würde auch einmal alle 10 Jahre gehen oder einmal alle 1000 Jahre, also erdzeitaltertechnisch, total regelmäßig sein.
Man könnte ja auch einfach mal hingehen, sich das ansehen oder sagen, ich möchte hier nur einen Kaffee trinken, ich möchte gar nicht Mitglied werden. Und ich warte auf jemanden, sage, ich bin gerade im Fitnessstudio.
Das ist gut. Das oder einfach ein Bild posten aus dem Fitnessstudio. Ich im Fitnessstudio.
Ja, pass auf. Und zwar, man macht so eins von diesen, nicht so diese Bilder. Du inszenierst dich ja eher immer selber. Aber wenn man jetzt nicht so eine Muskeln hat und sich nicht inszenieren möchte oder kann. Man kann ja auch einfach so ein Handtuch mitbringen, und über so ein Gerät legen und ein Foto machen.
Ja. Und es gibt ja auch, gerade wenn du irgendwo einen Vertrag abschließt, kriegst du ja meistens so ein gebrandetes Handtuch. Das kann man sich ja auch irgendwo mal leihen. Und dann nimmt man so eins und dann merkt man, boah, in den ganzen Studios ist der angemeldet? Alter, der muss ja richtig trainieren. Oder die.
Ja, nee, das wirkt dann schon wieder so großkotzig.
Meinst du?
Ja, ja, genau.
Aber die Handtücher sind immer sehr klein, die man da gebrandet kriegt. Also eigentlich sind die nicht benutzbar.
Aber ich habe eine gute Idee. Ich werde jetzt immer, wenn ich einen Kuchen gebacken habe, ein gebrandetes Handtuch drüber legen und schreiben mit einem Fitnessstudio.
Finde ich gut.
Dann habe ich meinen Vorsatz erfüllt. Es schmeckt lecker. Ich muss keinen Sport machen, aber alle Welt denkt, ich tue es. Das ist doch gut.
Das ist ein sehr guter Vorsatz. Was wir zum Thema neu wirklich mit Ihnen vorhaben, erfahren Sie gleich.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema neu.
Ja, und ich kann meine berühmten Neujahrsvorsätze, also berühmte Neujahrsvorsätze an sich, nicht meine speziell, die kann ich eventuell noch schaffen mit dem mehr Kuchen backen. Aber viele haben ihre Neujahrsvorsätze bereits jetzt am 8. Januar schon gebrochen, weil sie zum Beispiel gesagt haben, ich esse gar kein Fleisch mehr. Und dann war es dann doch so lecker, der Burgerladen, an dem es dann außerhalb mit ihnen vorbeigegangen ist. Was macht denn unser Gehirn mit uns, dass wir uns so einen Kram vornehmen, nur um es kurz danach wieder zu brechen? Das wollen wir endlich mal klären.
Berlin hat zu Neujahr in einigen Bezirken ziemlich Gewaltexzesse erlebt. Schon wenige Stunden danach wurde fast reflexartig die Integrationsdebatte hervorgeholt. Aber greift das nicht ganz schön kurz? Das besprechen wir in dieser Sendung.
Erneuerbare Energien sind aus unterschiedlichsten Gründen ein drängendes Thema. Doch noch immer hat man nicht unbedingt das Gefühl, dass die Politik das notwendige Tempo in den Ausbau der erneuerbaren Energien reinbringt. Was sich daran ändern sollte, das wollen wir auch besprechen.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Ach, erneuerbare Energien. Ach, ist das schön. Und seit einem Jahr, glaube ich, ist es vielen Leuten noch mehr bewusster. Also klar, die sind wichtig im Kampf gegen Klimawandel. Wenn man die erstmal hat, dann haben wir auch alle die Hoffnung, dass die Energie günstiger werden könnte. Und was im letzten Jahr natürlich immer wichtiger war, man ist dann auch unabhängig von Handelspartnern, die Dinge machen, die wir überhaupt nicht mögen.
Und wir haben ja zum Beispiel so viel Platz auf den Dächern.
Trotzdem hat man jetzt nicht das Gefühl, dass die Politik in Deutschland so richtig aufs Gas drückt. Das ist auch lustig, ne? Wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Ist das so? Und was müsste man dann eigentlich machen? Volker Quaschning hat mit seiner Frau Cornelia Quaschning zusammen ein Buch geschrieben. Energierevolution jetzt heißt es. Volker Quaschning ist Professor für das Fachgebiet regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW in Berlin. Und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Quaschning.
Hallo, Herr Quaschning.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Quaschning, haben Sie eine Erklärung dafür, warum politisch das Tempo immer noch nicht wirklich erhöht wird? Oder kommt uns das schlicht einfach nur so vor?
Naja, die letzte Regierung hat sich ja wahnsinnig viel Mühe gegeben, den Ausbau erneuerbarer Energien zu reduzieren und zu blockieren. Wir haben dutzende Gesetze, die an allen Ecken und Enden den Ausbau der Solar- und Windenergie behindern. Die neue Regierung gibt sich ein bisschen Mühe, im Gegensatz zur alten, vielleicht um das mal so ein bisschen positiv auszudrücken. Im Bereich der Solarenergie hat sich auch ein bisschen was getan, aber die Bremsen an der Windenergie zu lockern, das dauert noch ein bisschen und dann ist man noch damit beschäftigt, Gas zu importieren mit Priorität Nummer 1 und dann fehlt halt ein bisschen der Fokus auf die Windenergie und deswegen geht es dann nach wie vor langsam.
Mhm. Können Sie uns ein bisschen sagen, irgendwie wer in der aktuellen Regierung dafür sorgt, dass man die alten Sachen nicht alle abräumt? Weil wenn ich jetzt mal so überlege, die Grünen, das ist ein No-Brainer. Die FDP, die müsste eigentlich sagen, Unabhängigkeit, das ist doch unser liberales Ideal hier. Ja. Gut, bei der SPD habe ich vielleicht ein bisschen Angst, dass die sagen, oh, dann leidet aber die Kohle und die SPD in NRW ist nach wie vor stark. Oder haben die Probleme, weil sie sagen, das haben wir ja in der letzten Regierung mit beschlossen, das können wir jetzt nicht kassieren. Wissen Sie, was dahinter steckt?
Naja, die Risse gehen praktisch quer durch alle Fraktionen durch. Also bei der FDP, klar, redet man von Freiheitsenergien, aber dann gibt's wieder so die anderen Stimmen, die sagen, naja, wir müssen technologieoffen sein. Das ist ja im Prinzip eine Ausrede, nichts zu verändern, nicht? Also lass uns weiter Auto fahren und dann bleibt alles so, wie es ist. Das ist eigentlich so der vorherrschende Tenor. Bei der SPD gibt's auch zwei Lager. Es gibt einmal wirklich dann, Herr Scheer war damals bei der SPD vor einigen Jahren jemand, der die Energiewende vorangetrieben hat. Seine Tochter sitzt da auch noch im Bundestag. Mhm. Die ist ganz aktiv. Dafür gibt's aber wiederum die Kohlefraktionen, die irgendwie langsam das machen möchte. Und man braucht halt Mehrheiten. Und diese sind halt gerade auch bei den erneuerbaren Energien doch immer noch relativ mühsam beisammen zu machen. Und dann gibt es halt noch die Landesfürsten, wie zum Beispiel Herrn Söder. Und in Bayern sind immer noch Abstandsregeln von Windkraftanlagen zu Häusern so groß, dass man im Prinzip so gut wie keine Windräder mehr bauen kann. Und das behindert natürlich dann auch auf Landesebene. Und diesen Knoten zu lösen, das dauert halt leider und die Zeit haben wir einfach.
Gut, man könnte Häuser abreißen. Vielleicht sollten wir darüber mal sprechen.
Genau. Oder in Bayern Braunkohle abbaggern wäre auch mal was.
Herr Quaschning, wir haben also die wichtigsten erneuerbaren Energien sind wahrscheinlich ja immer noch Wind und Sonne, oder?
Ja. Ja, mit definitiv. Also wir haben natürlich noch andere erneuerbare Energien, Wasserkraft oder Biomasse oder Erdwärme, Geothermie. Nur die drei letztgenannten, die sind halt einfach vom Potenzial her begrenzt. Die werden nicht mehr als 20% unserer Energie decken können. Das heißt, den Löwenanteil werden wir mit Wind und Sonne dann machen müssen.
Was können wir Normalos denn machen? Also ich sehe jetzt hier in Berlin Wahlplakate, wo dann gegen die Klimakleber groß vorgegangen wird. Ich sehe niemanden, der sagt irgendwie jetzt auf jedem Dach Solarzellen oder so. Was müssen wir auf die Straße gehen? Das hilft vielleicht auch nichts, oder?
Naja, in Berlin gab es ja jetzt einen Volksentscheid, der zu Klima 2030, also hier mehr Druck machen müsste. Dann müsste sich die Landesregierung bewegen. Der sollte eigentlich zusammen mit der Wahl stattfinden. Den hat man jetzt aber mal gleich vorsorglich verlegt auf Ende März. So nach dem Motto und der Hoffnung, dann kommen vielleicht nicht so viele zur Wahl und dann scheitert das an der Wahlbeteiligung. Also ich denke erstmal ganz wichtig, dass man auch diese Themen hoch ansetzt, dass man den Klimaschutz auch wählt, zur Wahl dann auch geht, wenn der Volksentscheid ist, dass man einfach den politischen Parteien zeigt, wir wollen mehr. Und natürlich kann man auch zu Hause ein bisschen was anfangen. Balkonsolaranlage bauen oder...
Wenn man sie anhängen darf.
Das ist ja auch zum Beispiel eine Sache. Ich meine, die landeseigenen Wohnbaugesellschaften, die sagen jetzt, ne? Also warum sagt die Berliner Senatsverwaltung nicht einfach, also auf allen landeseigenen Gebäuden dürfen Solaranlagen angebracht werden, fertig. Also so ganz banale Sachen funktionieren hier einfach nicht.
Ja, jetzt haben wir aber seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, haben wir ja gemerkt, dass es doch nicht so richtig günstig ist, weiterhin zum Beispiel von Erdgas abhängig zu sein. Und das doch ganz toll wäre, wenn man irgendwie andere Alternativen hätte. Irgendwie hätte ich gedacht, das beschleunigt jetzt aber den Ausbau erneuerbarer Energien ganz extrem.
Ja, man kann sich auch mal Geld in die Hand nehmen zum Beispiel.
Na, jetzt hör doch mal auf.
Ja. Naja, bei der Solarenergie passiert schon was. Also wir haben letztes Jahr 30-40% mehr Solar gebaut als im Jahr davor, weil einfach die Menschen, die Möglichkeit haben, also Hausbesitzer oder auch Unternehmen, die sagen, okay, mit der eigenen Solaranlage spare ich Geld, da tut sich was. Also das ist ganz gut. Beim Wind hatten wir schon gesagt, das ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber wir müssen halt für den Klimaschutz reicht das halt nicht irgendwie 30-40-50%. Wir müssen das für 4-5-fachen. Und diesen Temposchub, den sehen wir momentan noch nicht.
Ich stelle mir das so vor, Volker Quaschning hat zu Hause in seiner Toilette eine Wasserkraftanlage. Auf dem Kopf hat er ein kleines Windrad und wenn er seine Weste anzieht, um rauszugehen, sind da ganz viele Solarzellen drauf. Das erwarte ich einfach von jemandem, der mit seiner Frau Cornelia Quaschning zusammen das Buch Energierevolution jetzt geschrieben hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, er ist Professor für das Fachgebiet regenerative Energiesysteme an der HTW in Berlin und hat mit uns über das Thema Erneuerbare gesprochen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Quaschning. Ich habe irgendwie jetzt so ein Bild von Carlsson von Dach im Kopf.
Ungefähr so.
Dach ist voll mit Solar.
Carlsson von der HTW.
Hätte ich auch gerne, aber ich habe so ein komisches Bitunenschindeldach. Da traut sich keiner ran. Naja, mal sehen, ob wir... Guter Vorsatz für 2023.
Tschüss, Herr Quaschning. Danke, ciao.
In der Neujahrsnacht gab es in Berlin über 100 Verhaftungen, 18 verletzte Beamte und massive Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr. Und nur wenige Stunden später gingen quer durch alle Medien die Integrationsdebatten los. Aber trifft das eigentlich das Problem? Das besprechen wir jetzt mit dem Psychologen Professor Dr. Frank Asbrock von der Universität Chemnitz. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Aswald, hallo Herr Finger.
Also, wir wissen, unter den Randalierern waren natürlich Menschen mit Migrationshintergrund. Es waren auch Deutsche dabei, bei denen... Könnte eine mangelnde Sozialisation das Thema sein, aber vielleicht nicht mangelnde Integration, oder doch?
Naja, man muss das Problem ja so sehen, dass es ein besonderes Ereignis war, was da war. Silvester, das hatte sich ja schon im Vorfeld sehr angekündigt, das war was Besonderes, alle haben sich gefreut, es wurde aufgerüstet, um es mal in Anführungszeichen zu sagen, es wurden sehr viele Pyros verkauft. Und dann kam es eben zu einer Situation, wo viele junge Menschen zusammenkamen und wo dann Alkohol im Spiel war, wo man sich aufgeheizt hat gegenseitig. Social Media war natürlich dabei, alles wurde fotografiert und das kam dann eben dadurch, dass man, es fing an zu böllern, dann hat man gesehen, na, es macht ja vielleicht auch Spaß, anderen Leuten das vor die Füße zu werfen und dann eskaliert sowas. Und das haben natürlich auch viele Leute mitgemacht. Und da waren Menschen mit Migrationshintergrund, mit sicherlich auch Menschen ohne Migrationshintergrund. Und es ist daraus ein Integrationsproblem zu machen, aus dieser spezifischen Situation, die Gruppendynamik, die sich auch in anderen Kontexten zeigen würde, wo überhaupt kein Migrationshintergrund eine Rolle spielt, das halte ich für äußerst fatal und sehr reduzierend.
Jetzt gucken wir mal genau auf dieses Silvester 2022. Also ich erinnere mich, ja, 30 Jahre zurück, Spandauer Altstadt, Silvester, das war Kriegsgebiet. Also da waren Böllerschlachten, Pyroschlachten, was da los war, das war unfassbar. Da bin ich dann irgendwann selber gerne in Deckung gegangen. Da hat allerdings niemand irgendwie versucht, mal jemanden, der anderen helfen will, irgendwie was zu tun, beziehungsweise irgendwie hatten wir auch Respekt vor Ordnungskräften und der Polizei. Was hat sich denn verändert? Ist es ein Silvesterproblem oder ein gesellschaftliches Problem?
Na, wir nehmen ja wahr, dass Angriffe auf Polizei, auf Rettungskräfte, auf Feuerwehr zumindest in den Berichten zugenommen hat. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn Sie sich die Zahlen von Anzeigen anschauen bezüglich dieser Straftaten, dann sehen wir auch eine leichte Zunahme. Möglicherweise eine leichte Zunahme, weil viele Sachen nicht berichtet werden. Viele Rettungskräfte, die angegriffen werden, melden diese Angriffe nicht, weil sie eben sehen oder annehmen, naja, da passiert ja eh nichts. Es gibt eh niemanden, der verfolgt werden kann, deswegen lohnt sich das nicht. Wir haben also möglicherweise eine sehr hohe Dunkelziffer in diesem Fall und die vielleicht auch schon länger, die aber eben nicht erfasst wird in offiziellen Statistiken. In offiziellen Statistiken in der PKS sehen wir, es gibt vermehrt Angriffe oder es gibt eine leichte Annahme über die letzten Jahre, aber wir können das eben schlecht mit vor 10 Jahren vergleichen, weil sich die Rechtslage verändert hat, dass andere Taten jetzt auch berichtet werden. Aber wir sehen, es hat wahrscheinlich eher zugenommen.
Ich frage mich vor allem immer gar nicht, wer macht denn das eigentlich, sondern was kann man dagegen tun? Also das, selbst wenn man jetzt sagen würde, ja, alles Migranten oder so, was manche Kollegen von der Presse ja gerne wollen, dann wäre ja trotzdem die Frage, was macht man dann? Nach Ausweisung schreien oder so, damit ist ja das nächste Silvester nicht gerettet. Also was kann man grundsätzlich tun gegen solche Ausschreitungen, gegen vielleicht auch zu viel krasses Geböller?
Nun ja, eine konkrete Sache, die ja auch im Vorfeld schon diskutiert wurde und auch schnell danach wieder aufkam, ist, wenn konkret dieses Ereignis nicht mehr eintreten soll, dann muss es so etwas geben wie ein Böllerverbot. Also dann müsste eben das konkret verhindert werden. Aber es wurde ja ganz schnell aus diesem Problem, aus diesem Phänomen, Ereignis eine größere Debatte gemacht, wie Sie ja schon gesagt haben. Es ging um Migration und Integration und einerseits ist es sinnvoll, StraftäterInnen zu bestrafen. Das bezweifelt, glaube ich, niemand. Diejenigen, die so etwas tun, die müssen bestraft werden. Und wir haben Gesetze, um das zu tun. Und wir müssen auch natürlich schnell bestraft werden. Das ist ein grundsätzliches Problem, denn dass Strafen eben nicht so schnell folgen, weil es nun mal eben dauert, bis die Strafverfolgungsbehörden diese ganzen Verfahren geprüft haben. Es ist ja nicht so, dass Leute ganz schnell bestraft werden können, dass sie alle ins Gefängnis kommen. Das sind ja Forderungen von so Hardlinern, die Sie jetzt immer hören, die einfach völlig an der Realität vorbeigehen. Natürlich haben wir ein Problem, dass es sehr lange dauert, bis Strafen kommen. Aber das ist aber auch nicht alles. Diejenigen, die das getan haben, die würden sich durch härtere Strafen möglicherweise gar nicht abschrecken lassen, weil sie in dem Moment der Tat es überhaupt nicht vor Augen haben, was für eine Strafe sie bekommen würden, wenn sie das, was sie da tun. Mhm. Also das werden die nicht wissen. Dann ist Präventionsarbeit natürlich total wichtig, um so etwas zu verhindern. Das heißt, die Gebiete müssen so geschaffen werden, es müssen vielleicht Zonen geschaffen werden, wo Böllern nicht erlaubt ist, wo aber Feiern erlaubt ist, so wie das in Berlin ja auch beispielsweise am 1. Mai in Kreuzberg über Jahre versucht wurde zu verändern, dass diese exzessive Gewalt, die dort auftrat, durch ein Fest beispielsweise abgeschwächt werden konnte, durch Deeskalationsstrategien. Also das ist etwas, was Polizei und auch Politik und auch Sozialarbeit im Vorfeld zusammen tun müssen.
Jetzt haben Sie gerade
ein sehr komplexes Thema.
Sie haben gerade Sozialarbeit gesagt, Herr Asbach. Das ist schön. Vielleicht bin ich zu naiv, aber müssen wir nicht einfach in die Köpfe der Menschen, und zwar in aller Menschen, ganz egal, wo sie herkommen, wo sie geboren sind, wo ihre Eltern geboren sind, reinkriegen, dass zum Beispiel Rettungskräfte und Feuerwehrleute einfach die sind, die im Zweifelsfall mir den Hintern retten und dafür sorgen, dass, wenn ich Idiot mir mit dem Böller die Hand wegsprenge, vielleicht meine Finger behalten darf und die nicht der Feind sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Ordnungskräfte von Polizei und Ordnungsamt. Also wäre das nicht der richtige Ansatz? Und ich glaube, da ist ganz viel Präventionsarbeit nötig, oder?
Genau, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass man vermittelt, dass diese Institutionen oder überhaupt Menschen nicht angegriffen werden. Also das ist ja grundsätzlich erstmal eine Sache, die... Aber in diesen spezifischen Situationen, also wie wir es jetzt Silvester hatten, muss man immer bedenken, dass es eine Gewalteskalation gibt durch die Konstellation, die wir da vor Ort haben. Die Leute merken gar nicht so sehr, dass sie Menschen angreifen irgendwann. Sie sehen dann nur noch, wir sind hier, wir Jugendlichen beispielsweise gegen die Repräsentanten von der Ordnung oder von einem System. Und da werden auch Rettungskräfte und Polizei und Feuerwehr in einen Topf geschmissen, weil sie als die Repräsentanten des Staates meinetwegen oder der Eindringlinge in den eigenen Kiez wahrgenommen werden. Und denen zeigen wir es mal. Und es kommen natürlich auch Leute dahin. Das sind ja nicht nur Menschen gewesen, die in Neukölln leben. Da kommen ja auch Leute hin, weil da was los ist von außerhalb und sagen so, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Party. Und das eskaliert dann in solchen Situationen.
Also, die Lage ist deutlich komplexer, als sie oft beschrieben wird. Die Lösung könnte deutlich einfacher sein.
Respekt ist so eine Idee.
Ansonsten hat Professor Dr. Frank Asbrock das böse V-Verbotswort nochmal ins Spiel gebracht. Das diskutieren wir dann in ungefähr 11 Monaten nochmal. Herr Asbrock ist Psychologe an der Universität Chemnitz. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Tschüss, Asbrock.
Tschüss.
Unser Thema heute ist neu und über die guten Vorsätze zum neuen Jahr sprechen wir ja nachher. Aber ein allseits beliebter Vorsatz, ich habe es ja auch schon gesagt, bisschen abnehmen oder auch bisschen mehr. Naja, und dann ist es doch ganz passend, dass gerade ein neuer Wirkstoff namens Semaglutid zur Gewichtsabnahme den Markt erobert. Aber wie zuverlässig ist dieser Wirkstoff und ist es nicht ganz schön gefährlich, wenn Menschen ein Medikament quasi als Modemittel betrachten? Das hat Daniel mit Professor Dr. Andreas Birkenfeld besprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie.
Schönen guten Morgen, Birkenfeld.
Schönen guten Morgen.
Jetzt sagen Sie uns doch mal, wofür wird der Wirkstoff Semaglutid denn eingesetzt normalerweise? Also was war ursprünglich der Sinn und Zweck von Semaglutid?
Ja, der ursprüngliche Sinn war die Behandlung des Typ-2-Diabetes. Semaglutid ist da sozusagen auch nicht der erste Wirkstoff, sondern aus dieser Reihe gibt es schon viele Vorgänger, wenn man so will.
Okay, und Semaglutid jetzt und auch die Vorgänger unter Umständen, welchen Effekt haben die bei Diabetespatienten?
Ja, bei Diabetespatienten haben sie zwei Effekte. Das eine ist, dass es zu mehr Insulinausschüttung kommt. Mhm. Insulin ist ja das, was man sozusagen auch direkt verabreichen kann. Aber hier ist es eben dieses Semaglutid selber, was dazu führt. Und das andere ist eben, dass man weniger Hunger hat. Und dadurch nimmt man ab und dadurch verbessert sich dann auch wieder der Stoffwechsel.
Aha, okay. Und jetzt ist das mit dem Abnehmen für ganz viele Leute erstrebenswert. Das mit der Insulinproduktion möglicherweise nicht für Leute, die nicht an Diabetes Typ 2 leiden. Wenn das jetzt so gut klappt mit dem Gewicht abnehmen. Und ich habe gehört, in den USA ist das zumindest unter Leuten, die auch das nötige Kleingeld dafür haben, eigentlich schon sowas wie so ein kleiner Modestoff, den man einfach mal so bedenkenlos nimmt, damit man eben schön schlank wird oder bleibt. Hat das auch negative Effekte?
Ja, das hat es und es ist schon immer so gewesen, sozusagen, dass Medikamente, die dazu führen, dass man abnimmt, natürlich auch sozusagen in den Kreisen genommen werden, wo Leute eben aus nicht medizinischen Gründen abnehmen wollen. Das macht Semaglutid keine Ausnahme. Aber es ist ein Medikament, was wir verschreiben müssen, ärztlich und so weiter. Also es ist gut getestet und ein wirklich seriöses Medikament. Mhm. Und es hat Nebenwirkungen und die häufigste Nebenwirkung ist Übelkeit.
Aha.
Und das haben so 15-20% der Patienten. Mhm. Diese Übelkeit verschwindet in der Regel nach einiger Zeit. Mhm. Also wenn es jemand schafft, es dann weiterzunehmen, weil vielleicht die Übelkeit nicht so schlimm ist, dann geht es so nach 6-8 Wochen eigentlich, verschwindet dann diese Übelkeit wieder.
Mhm. Okay, und für Diabetespatienten ist es natürlich super, irgendwie, dass die Insulinproduktion angeregt wird. Ich nehme an, das ist bei jemandem, der einen gesunden Insulinspiegel hat und bei dem alles vernünftig funktioniert, wahrscheinlich gar nicht so gut, oder?
Doch, interessanterweise ist es so, und das ist der große Unterschied zum Insulin selber, dass wenn man einen normalen Blutzuckerspiegel hat, dass dann erstaunlicherweise eben nicht zu viel Insulin ausgeschüttet wird. Mh. Wenn man aber einen hohen, ist wie so ein Sensor sozusagen, wenn man aber einen hohen Blutzuckerspiegel hat, dann wird mehr Insulin ausgeschüttet. Und deswegen ist es eigentlich eine ideale Geschichte.
Ja, das ist super. Jetzt frage ich mich, warum gibt's denn dann nicht doch im Reformhaus, damit ich schön schlank bleibe und falls ich mal einen zu hohen Blutzuckerspiegel habe, mein Insulinspiegel dann auch steigt?
Naja, weil es ist schon ein Medikament, ja, und sie kriegen ja auch andere verschreibungspflichtige Medikamente nicht im Reformhaus. Mhm. Und natürlich muss man eben sagen, es gibt Nebenwirkungen, Übelkeit ist eine Nebenwirkung, Durchfall ist eine andere Nebenwirkung und so weiter und so fort. Also man muss schon unter ärztlicher Aufsicht dann dieses Medikament nehmen.
Leute, die jetzt unter Adipositas leiden, wie deutlich können die denn Gewicht verlieren mit dem Medikament?
Ja, die Studien haben gezeigt, so bis zu 17%. Und das ist für ein Medikament viel. Also wenn Sie 100 Kilo wiegen, wiegen Sie ja nach 83 Kilo. Mhm. Da sind Sie dann fast auf Idealgewicht, wenn man so will, je nachdem, wie groß Sie sind. Also das macht schon viel aus. Und das war schon so eine Revolution sozusagen, weil bisher eigentlich nur so 10% möglich waren mit Medikamenten.
Okay, man gibt es aber dann Leuten so um die 100 Kilo. Ist jetzt nicht so, dass man das schon mal jemandem gegeben hat, der, sagen wir mal, 300 Kilo wiegt. Die gibt es ja auch manchmal im Boulevardfernsehen. Und das wäre doch toll, wenn die jetzt, sagen wir mal, von 300 auf 200 runtergehen. Das wäre ja eine lebensverlängernde Maßnahme, oder?
Ja, natürlich. Also auch diese Menschen sollen das Medikament bekommen. Allerdings muss man sagen, bei diesen Menschen hilft dann meistens vor allem die operative Therapie. Das ist die sogenannte bariatrische Chirurgie, wo man auch einen Teil des Magens entfernt. Das hilft wirklich langfristig. Und wenn man erstmal 300 Kilo wiegt, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Denn wenn sie dann 250 wiegen, sind sie ja immer noch massiv übergewichtig. Und deswegen ist es dann, muss man dann meistens doch zu noch massiveren Maßnahmen greifen.
Allen, denen wir jetzt noch nicht den Appetit auf die, ich sag mal, Wunderdroge verdorben haben, die müssen aber auch schon wissen, das Medikament ist jetzt nicht besonders günstig, ne?
Das stimmt, genau. Das ist nicht besonders günstig. Wenn Sie Diabetes haben, kriegen Sie das über die Krankenkasse. Mhm. Wenn Sie aber nicht Diabetes haben, sondern es für das Übergewicht oder Adipositas verschrieben bekommen, dann müssen Sie es aus eigener Tasche noch bezahlen, weil in Deutschland die Adipositas nicht als Erkrankung anerkannt ist.
Okay, und was muss man dann so berappen?
Ja, da werden Sie so zwischen 200 bis 300 Euro pro Monat berappen müssen.
Okay, jetzt wäre das dann so, dass ich, wenn ich, sagen wir mal, ich habe 100 Kilo und ich will auf die 83 oder 80 runter und ich schaffe das mit Semaglutid, ist das so, wenn ich das Medikament dann absetze, dann bleibt das auch erstmal so oder gibt es dann auch einen, sagen wir mal, Medikament-Jojo-Effekt?
Ja, da gibt es den normalen Effekt, dass sie wieder zunehmen, weil sie ja sozusagen diesen Appetitunterdrücker nicht mehr nehmen.
Ja.
Sondern da kommt der normale Appetit wieder. Mhm. Und das ist leider so. Und da gibt es auch bisher kein anderes Medikament, das das schaffen würde, dass man sozusagen nachhaltig langfristig abnimmt.
Mhm. Jetzt sind Sie ja Mediziner. Haben Sie trotzdem vielleicht einen unmedikamentösen Tipp, wie man seinen Appetit zügelt? Und jetzt will ich nichts von Willensstärke hören, das kenne ich schon.
Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ganz ehrlich, sportliche Aktivität führt längerfristig dazu, dass man weniger Appetit hat.
Mhm.
Das kann ich selber sagen. Und vielleicht noch was, das ist aber wahrscheinlich nicht so populär, morgens Haferflocken essen. Das hilft auch langfristig, zumindest bis zum frühen Nachmittag, weniger Hunger zu haben.
Bei mir ist das super. Ich liebe Haferflocken. Hand aufs Herz, haben Sie schon mal Semaglutid an sich selbst ausprobiert?
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich kenne viele Patienten natürlich von mir, die es selber genommen haben und die da durchaus wirklich viel Gewicht abgenommen haben.
Das heißt, Sie würden sagen, wenn man es nicht wirklich braucht, soll man die Finger von lassen, aber wenn man es braucht, kann man es auch bedenkenlos nehmen.
Genau, also innerhalb der normalen Einschränkungen natürlich, es gibt Nebenwirkungen, auf die muss man achten, aber dann mit unter ärztlicher Betreuung kann man es dann nehmen, auf jeden Fall.
Was für ein schönes Gespräch über Semaglutid und auch Haferflocken mit Andreas Birkenfeld, ärztlicher Direktor der Inneren Medizin am Uniklinikum Tübingen. Herr Birkenfeld, herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Sie hören 2 auf 1 und unser Thema ist neu.
Ja, genau. Und beim Gang durch den Supermarkt, dann findet man garantiert ganz spontan ein Dutzend Produkte, wo drauf steht, jetzt neu, neues Design, neue Rezeptur, alles neu, ole ole und Humperbumping. Und obwohl uns eigentlich total klar ist, dass nicht so viel wahnsinnig neu sein kann an einem Produkt, das wir seit Jahrzehnten in den Regalen sehen und auch kennen, greifen wir gerne mal dazu, wenn da drauf steht, neu, weil müssen wir ausprobieren. Warum ticken wir eigentlich so? Und ist neu immer eine gute Marketingstrategie? Das besprechen wir jetzt mit unserem neuen Marketing-Experten, also in diesem Jahr neu, Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen und frohes neues Jahr.
Völlig neue Garderobe, hätte ich jetzt sagen können oder so.
Heute neu geduscht.
Also erstmal überhaupt neu, ja, selbst bei alten Dingen, aber vielleicht auch bei ganz neuen Dingen. Warum fahren wir Kunden auf sowas ab?
Das ist eigentlich relativ simpel zu erklären, denn du, was du gerade im Vorgespräch schon oder in einem Zweiergespräch hattest, wir sind dieses Duale. Ja? Zum einen finden wir alles toll, was neu ist, und zum anderen wollen wir aber, dass sich möglichst wenig ändert.
Neu und bewährt.
Neu und bewährt. Wunder, das trifft das perfekt. Also, da hat das Marketing wirklich gut mitgedacht. Und das ist so ein Zwiespalt, den wir die ganze Zeit haben. Deswegen gibt es auch ganz viele Produkte, die neu sind, die uns so als risikolos angeboten werden. Geld-Zurück-Garantie oder ein Testpreis, ja, damit du also aus deiner bewährten Rolle raus kannst, das Neue probieren kannst, aber keine Angst haben musst, dass sich wirklich was verändert oder dass es irgendwie schlimm wird. Und also dieses duale Prinzip, das wir haben, das wird natürlich unterfüttert mit diesem Neu. Und wir sind ja alle neugierig, also gierig nach Neuem. Wir wollen natürlich immer das Neueste und das Beste.
Und
das
gerne haben. Auch als Erste.
Und natürlich, weil das hat wiederum was mit Status zu tun. Also jeder hat in seinem Bekanntenkreis wahrscheinlich jemanden, der
haben Sie in deinem Supermarkt noch nicht?
Ja, genau. Der immer alles als Erster hat.
Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz im soziologischen Lexikon nachschreiben unter Status, Angeberei. Jetzt habe ich verstanden.
Ist gut. Ja, das hängt gar also dementsprechend reagieren wir gerne auf Neu, und das Neue wird ja gerne auch mit einem roten Stern oder mit einem roten Hintergrund gemacht, also Aufmerksamkeit, und dann wollen wir das auch mal ausprobieren, ob das wirklich so toll ist.
Ja, das machen wir. Und das ist aber doch an ganz vielen Fällen total dumm, weil, lieber Markus, ich glaube, du wirst jetzt uns nicht überraschen, wenn du uns erzählen würdest, dass überall, wo neu drin steht, ja gar nicht unbedingt auch neu draufsteht, nicht neu drin ist, oder?
Wo neu drin steht, ist auch schön.
Ist nicht neu drauf.
Also ihr wisst schon, was ich meine. Das ist eine Definitionsfrage, wie so häufig. Also ihr wisst ja, man darf in der Werbung nicht lügen. Aber das heißt auf der anderen Seite auch nicht, dass man die Wahrheit sagen muss. Also wenn da jetzt neu steht, es ist immer eine Frage der Relation. Mal angenommen, du stellst Tütensuppen her. her. Und jetzt hast du ein neues Tütensuppenrezept mit Steinpilzen. Dann schreibst du da drauf, neu jetzt mit Steinpilzen. Auch wenn deine Wettbewerber schon seit 10 Jahren Tütensuppen mit Steinpilzen anbieten, dann ist es nicht gelogen, weil für dich ist es ja neu. So, und damit siehst du natürlich schon, dass alles, was du entwickelst, und das können eben nicht nur komplett neue Produkte sein, sondern eben auch sogenannte Modifikationen und Variationen, Geschmacksvarianten oder jetzt gibt's eben das Getränk nicht mehr nur in der Literflasche, sondern auch in der 0,3 Literflasche.
Neu.
Ja, sofort wieder neu. Das heißt, wir haben
eigentlich... Neue Packungsgröße, gleicher Preis, aber nur 3/4 Inhalt.
Ja, wir haben eine Inflation von dem Begriff neu, weil wirklich alles, was anders ist, sofort als neu etikettiert wird.
Dann lass uns mal jetzt zu einer alten Geschichte über etwas Neues kommen. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren hat sich Coca-Cola in den USA mal richtig verhoben, weil sie das Rezept ernsthaft erneuert haben und dann eine neue Cola New Coke eingeführt haben.
Das ist der größte Marketing-GAU bislang aller Zeiten, den wir hatten, der auch, glaube ich, jeden Führungskopf mehr oder minder zum Rollen gebracht hat und gekostet hat. Wie kamen die damals darauf? In den Zeiten, wo es noch nicht diese Cola-Vielfalt gab, gab es zwei große, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Mhm. Und Pepsi-Cola war immer der kleinere. Mhm. Und in den 80ern hatten die eine sehr gute Werbekampagne, The Taste of the New Generation.
Mhm. Mit sehr viel Promi-Botschaftern, Michael Jackson,
Five, David Bowie. Und die holten auf, die kamen immer näher ran, immer näher ran. Und da war Coke schon ein bisschen verschnupft und dann kam Pepsi auf die Idee, einen Pepsi-Test auf der Straße zu machen. Das heißt, sie hatten einen Tisch, hatten 3 verschiedene Colas, die waren verdeckt und haben den Leuten gesagt, nimm mal einen Schluck und sag uns, welche schmeckt dir am besten. So, und da haben eine überragende Mehrheit hat gesagt, hier, die schmeckt mir am besten. Diese Manschette wurde abgenommen. Überraschung, es war eine Pepsi. Selbst gestandene Cola-Trinker haben gesagt, wow, die Pepsi hat mir besser geschmeckt. Mhm. Cola hat sofort einen Trick dahinter vermutet, wollte die Anwälte losschicken und haben aber diesen Cola-Test bei sich in der Kantine gemacht.
Ups.
Und haben auch daraus gefunden, dass die eigenen Angestellten bei diesem Blindtest tatsächlich die Pepsi besser fanden. Und das haben sie dann noch ein bisschen häufiger gemacht, aber es war erschütternd, alle fanden die Pepsi besser. Dann haben die einen LKW voller Pepsi gekauft, sind ins Labor gefahren, haben die analysiert und haben festgestellt, dass Pepsi etwas süßer ist und etwas mehr Zitronensäure hat, also damit auch ein bisschen frischer schmeckt. Und dann haben die halt gesagt, gut, dann hat sich wohl der Geschmack der Amerikaner verändert. Und sie haben ihre heilige Kuh geschlachtet und die heilige Kuh war die geheime Formel. Und haben eine neue Formel entwickelt. Mhm. Und haben die dann auch getestet, amerikaweit. Und in diesen ganzen Marktforschungstests haben alle gesagt, wow, die neue Cola schmeckt mir besser. Das ist die bessere alles als alle anderen. Mhm. Dann haben die das umgesetzt, haben eine riesen Kampagne gemacht, millionenschwer. Bill Cosby damals war Testimonial, haben am Times Square eine Uhr gehabt, die rückwärts lief und so weiter. Dann ging das los, die Amis waren alle gespannt, rannten in die Läden, haben das gekauft und schon am nächsten Tag haben die protestiert, haben Briefe geschrieben, angerufen, Mails gab ja noch nicht damals und haben gesagt, die schmeckt scheiße, wir möchten gerne die andere zurückhaben. Mhm. Man kennt das, wenn ihr Filme in den 80ern guckt, dann gibt es immer New Coke und Classic Coke, also Cola sah sich genötigt, die alte Cola relativ schnell wieder zurückzubringen. Das Geheimnis hinter diesem Flop war dieser erste Eindruck, weil die haben ja alle nur einen Schluck Cola genommen. Mhm. Und auf einen Schluck Cola ist die Pepsi tatsächlich frischer, weil sie süßer und mehr Zitronen hat.
Aber trink mal 1,5 Liter auf Ex.
So, keiner trinkt 1,5 Liter Cola. So, und auf die Masse betrachtet wollten die Leute natürlich ihre klassische Cola trinken. Und das war ein Riesenflop, den sie dort
produziert haben. Weil viele Amis 1,5 Liter Cola trinken am Tag.
Mindestens. Ja, das trinken die schon abends vom Fernseher.
Ich glaube, der größte GAU war doch, als sie angefangen haben, die Coca-Blätter aus der Coca-Cola rauszulassen, oder? Das war doch ein Rezept, da waren doch alle sehr glücklich mit der Cola.
Ja, da haben die auch viel mehr getrunken damals, aber fast schon süchtig danach.
Also wir haben übrigens jüngere Marketing-Experten auf der Straße ausprobiert und viele Leute haben bei der ersten Antwort noch gesagt, nee, die gefallen uns besser, ja. Aber wenn man so ein ganzes Interview, da muss man auf Bewährtes zurückgreifen. Und unser Erfolgsrezept heißt Markus Bartelt. Und das bleibt auch so.
Aber
Markus,
wir nehmen jetzt die Manschette bei ihm ab.
Das machen wir.
Markus, vielen Dank.
Ja, schönen Sonntag noch. Tschüss. Gibt natürlich wieder einen Blog-Eintrag, oder?
Ja, aber morgen erst.
Morgen.
Ich habe es nicht geschafft, mache ich heute.
Marketing.de mit Doppel-K.
Mit dem Rauchen aufhören, abnehmen, mehr Sport, weniger Angriffskriege, Twitter nicht weiter ruinieren. Das sind Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen. Allerdings dauert es meist nur wenige Tage, bis genau diese Vorsätze wieder gebrochen werden. Warum tut sich unser Gehirn mit diesen Neujahrsvorsätzen so schwer? Und warum lernst nicht, dass es sich so schwer tut? Dann hört einfach damit auf. Das alles besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, der sich vorgenommen hat, uns immer, wenn wir fragen, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Bis jetzt klappt's ganz gut. Schönen guten Morgen, Magnus.
Morgen, Magnus. Frohes Neues.
Guten Morgen. Morgen, frohes Neues. Und Vorsätze behält man ja für sich. Insofern, das habe ich so nicht
gesagt. Nee. Vorsätze nicht, sondern diese Wünsche, wenn mal irgendwo eine Sternschnuppe ist, weil sonst gehen die nicht in Erfüllung. Aber lass uns mal bei den Vorsätzen bleiben. Was ist denn dein Vorsatz für dieses Jahr? Hast du gute Vorsätze?
Ich hab's neulich in meinem Podcast erwähnt. Ich habe 3 Vorsätze. 2 sind langweilig, die lasse ich weg. Aber einen habe ich, der ist, glaube ich, gut und von dem, den würde ich gerne weitertragen. Ich habe mir vorgenommen, 20 alte, vergessene Kontakte nicht wieder zu belieben. Das wäre Quatsch, aber die wieder zu kontaktieren. Ich möchte 20 uralte Freunde, Freundinnen, die ich aus dem Auge verloren habe, einfach mal wieder kontaktieren und hören, was aus denen geworden ist.
Okay, manche nennen es Stalking, aber meinst du, du kriegst das hin oder gibst du übermorgen damit auf?
Nein. Also nicht zum Stalken. Und ich meine auch nicht Ex-Freundinnen oder so, sondern ich meine einfach ehemalige gute Freunde, die man irgendwie versehentlich ohne Bombe einfach so aus dem Auge verloren hat. Und ich glaube, das werde ich wirklich durchziehen. Also 20 Leute.
Finde ich gut. Ich habe im letzten Jahr 3 Kuchen gebacken. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mehr Kuchen zu backen als im letzten Jahr. Also ich glaube, das sollte ich auch schaffen. Aber es gibt ja diese Vorsätze, die viele Leute kennen, die ich früher immer hatte. Ne? Ich habe mir für das letzte Jahr vorgenommen, 10 Kilo abzunehmen. Fehlen noch 13, solche Art Vorsätze und so. Bei den Leuten, bei denen das immer klappt, die dann wirklich eisern zum Sport gehen und abnehmen und gesund werden und so. Was macht deren Gehirn denn richtig, was meins nicht kann?
Also erstmal ist das Scheitern an den guten Vorsätzen das Normale. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier oder um es technischer zu sagen, wir fahren eigentlich auf Autopilot. Also unser Unterbewusstsein steuert uns, nicht unser Bewusstsein. 90% aller Entscheidungen, 99% aller Entscheidungen, wie auch immer, fällen wir unterbewusst. Und daraus folgt dann eben einfach, du guckst jetzt mal kurz auf YouTube ein süßes Katzenvideo und 2 Stunden später merkst du, dass du 200 Katzenvideos geguckt hast. Oder
und schon längst bei Hunden angekommen bist.
Ja, und bei diesen netten Sachen, wo irgendwas schiefgelaufen ist und jemand einfach auf die Fresse fällt, ist ja eigentlich überhaupt nicht witzig, wie auch immer. Und das läuft einfach unterbewusst ab, immer wieder neu. Und wir fühlen uns einfach, dadurch erleichtert unser Gehirn uns das Leben. Wir befinden uns in einer
Nein, tut es nicht, weil ich muss doch eigentlich meine Steuererklärung machen, für meine Kinder was essen machen, oder? Für den Moment
fühlst du dich ja besser. So. In dem Moment, in dem du die Steuererklärung gemacht hast, haben solltest, dann ist gut. Aber jetzt ist es doch schöner, süße Katzenvideos zu gucken. Mhm. Wir befinden uns in einer, unser Chorleiter hat neulich uns ein vergiftetes Kompliment gemacht. Also ich singe im Chor in Dortmund. Und der hat gesagt, beim Weihnachtsoratorium sind die Bässe jetzt erstmals aus ihrer Komfortzone herausgekommen. Was eine Frechheit ist. Das ist einfach unverschämt. Aber es ist natürlich nicht ganz falsch. Die Komfortzone ist das, das kennen wir, da fühlen wir uns wohl. Und die zu verlassen, also 10 Kilo abzunehmen oder viel mehr Fahrrad zu fahren.
Oder mal nicht nur den Mund zu bewegen, sondern wirklich zu singen.
Jetzt fängst du auch schon an, so wie er. Das ist unanständig. Wir singen toll. Wir sind, naja gut. Und das ist eben schwierig, weil wir Gewohnheitstiere sind, es ist schwierig, diese Automatismen zu durchbrechen.
Aber es muss ja gehen.
Ja, und das tut es auch, aber es geht nur in kleinen Schritten, also nicht in großen. Also du wirst dein Leben nicht von heute auf morgen ändern, das kriegst du einfach nicht hin, es sei denn, du änderst die Rahmenbedingungen. Also das ist ja auch gekoppelt an das Äußere. Also wenn wir jetzt gemeinsam auf eine Seychelle ziehen, dann fällt es uns leichter, Dinge zu verändern in unserem Leben, weil da vieles anders ist. Andererseits nehmen wir uns dann ja auch wieder mit und das ist auch ein Problem. Das zweite Problem ist...
Also diese Schellen sind schön, solange wir sie nicht versauen, ja?
Genau. Das zweite Problem ist, dass wir zum Teil eine falsche Grundeinstellung haben und das auch gefördert wird, dass wir sozusagen, also die Hälfte der Menschheit hat ein sehr starres Bild von sich und kein dynamisches. Die Hälfte der Menschheit, das ist jetzt keine statistische Aussage, aber das ist tatsächlich eine psychologische Beobachtung, glaubt, wir haben Talente und Fähigkeiten. Ich bin musikalisch und ich kann gut auf Leute zugehen. Aber ich bin handwerklich einfach völlig unbegabt. Und auf dieser Basis wird sich auch nie was ändern. Es gibt aber andere, die glauben, die haben unterbewusst eben die Einstellung, ich habe ein dynamisches Selbstbild. Ich durch Fleiß kann ich vieles erreichen. Und das ist dann etwas, was dann auch wirklich funktionieren kann. Aber wenn Eltern schon Kindern sagen, hier beim Spielen unterm Weihnachtsbaum, du bist wirklich begabt, dann ist ja die Aussage, du hast ein Talent und das hast du genutzt. Und das ist genau falsch rum. Die richtige Aussage, das hast du gut gemacht. Du hast viel geübt, hast du gut hingekriegt. Hätte ich dir nicht zugetraut, super. Und mit dieser Dynamik kann man sich selber verändern. Mit der Statik eben nicht.
Also ich würde sagen, Magnus, hast du super gemacht. Also, hätte ich dir echt nicht zugetraut.
Aber ich war mir sicher, dass er dann Talent hat.
Ja, ich nicht. Ja, aber das unterscheidet uns eben. Ich bin halt der bessere Pädagoge. Und deswegen,
ja, da hast du ein gewisses Talent.
Nicht zu viel loben, den Arzt und Medizinjournalisten Dr. Magnus Heyer, aber ein bisschen schon.
Wirklich gut, also jetzt wirklich. Und hättet ihr möglich nicht zugetraut.
Magnus, wenn man genau hinsieht, sagt mein Therapeut, wird alles unscharf. Nicht zu genau fragen. Es war sehr schön.
Danke.
Wenn man ein Thema macht wie neu bei 2 auf 1, dann recherchiert man. Und das machen wir wie Sie auch. Wir suchen natürlich im Internet und dann stolpern wir zum Beispiel über Projekte wie Jetzt Neu, eine Webseite, auf der steht, ein Team von Designern und SozialwissenschaftlerInnen aus Schmalkalden und Berlin untersuchen, wie man Menschen in ihrer Lebenswelt erreichen und sie begeistern kann, über Ideen und Wünsche für die Zukunft nachzudenken. Das fanden wir erstmal total spannend. Und als ich dann einen Wunsch gesehen habe auf dieser Homepage, nämlich ich wünsche mir Milch mit Kohlensäure, wusste ich, ich bin am richtigen Ort gelandet. Ein Folgeprojekt gibt's auch schon, über das wir sprechen wollen. Jetzt aber begrüßen wir erstmal Mitorganisator Stefan Schwabe. Schönen guten Morgen.
Hallo Herr Schwabe.
Ja, schönen guten Morgen.
Milch mit Kohlensäure, geile Idee. Es kommt einfach deutlich besser in irgendwelchen Alkoholmixgetränken.
Glaube ich auch.
Herr Schwabe, welche Wünsche haben Sie denn noch so eingesammelt? Was sind denn Ihre Lieblinge?
Ja, das war immer ganz spannend, die kleinen Postboxen da zu leeren, wo die Wünsche eingegangen sind. Mhm. Wir hatten da zum Beispiel noch ein Spray, das Hundehaufen auflösen lässt im Handumdrehen.
Oh, cool.
Fanden wir auch klasse. Aber es waren auch sehr ernsthafte Dinge dabei, so in Richtung Tierwohl. Oder wir wünschen uns, dass die Kosmetik der Zukunft hält, was sie verspricht.
Mhm. Das klingt sehr gut. Jetzt würde ich sagen, so eine Wünsche, man hat die ja wahrscheinlich selber. Man könnte auch einfach in eine Kneipe gehen. Gut, nicht zur Corona-Zeit, aber könnte sagen, so Leute, was wollt ihr denn haben? Dann hat man das. Sie sind es wissenschaftlich angegangen. Warum?
Ja, dieses Thema der Orte, das, was Sie ansprechen, ist eigentlich für uns auch ganz interessant und immer wieder spannend. Also Kneipe ist für uns tatsächlich auch ein interessanter Ort. Haben wir auch schon mal ausprobiert. Und es geht eben darum, wie können wir eigentlich Menschen, die sonst wenig drüber mitreden, wie die Zukunft gestaltet werden soll, auf wissenschaftlicher Ebene, wie können wir die auch erreichen? Weil jeder hat ja dazu Ideen und die werden ja in der Kneipe auch verhandelt.
Okay, super. Also das heißt einfach auch mehr Menschen an dem Diskurs, was wollen wir denn morgen haben, beteiligen?
Mhm. Genau, dafür ist eben immer wieder spannend, auch an welchen Orten funktioniert das eigentlich? Wo kann man so Menschen erreichen in ihrer Lebenswelt?
Was sind denn da Ihre Erfahrungen? Wo funktioniert es denn wirklich gut und wo funktioniert es vielleicht auch gar nicht?
Naja, also wir hatten auch ein Semesterprojekt mit Studierenden der FH Potsdam zusammen. Da konnten wir ganz viele, oder da haben die Studierenden ganz viele Orte ausprobiert, auch sowas wie Friseursalon oder Waschsalon. Wir selbst waren eben mit dem Projekt jetzt neu, zum Beispiel in so einem riesen SD-Warenhaus, so einem riesen Supermarkt, Globus in Isserstedt bei Jena. Das war natürlich sehr spannend, das in der Skalierung auch auszuprobieren.
Okay, und was machen Sie mit den gewonnenen Erkenntnissen für die Zukunft?
Genau.
Also war das jetzt einfach nur spannend, das rauszukriegen, oder gibt es, ich sag mal, einen Plan, was man damit in Zukunft tun kann?
Liefern Sie Milch mit Kohlensäure?
Also wir haben eben Projekt sozusagen jetzt neu, das war ein Pilotprojekt im Rahmen, also im Vorfeld des Wissenschaftsjahres 2022. Und wir hatten dann im letzten Jahr, im Wissenschaftsjahr, die Möglichkeit dran anzuknüpfen und haben nochmal das Ganze aufgerollt sozusagen und sind zu verschiedenen Orten im ländlichen Raum gefahren, haben im Grunde so Volksfeste angeknüpft, an einen Frühjahrsputz in Schmalkalden in Thüringen oder auch an Gemeindefeste und dort nochmal Wünsche gesammelt. Und analysieren das, sammeln das, clustern das, um das jetzt in, wir nennen das Wünschelandkarten, zu überführen, die wir dann zum einen dem BMBF als Mittelgeber zurückspiegeln und aber eben auch so den Gemeindeverwaltungen, den kommunalen, lokalen Akteuren vor Ort dann zur Verfügung stellen.
Mhm. Das ist dieses Projekt Wünsche an Morgen, glaube ich, das Folgeprojekt, über das Sie gerade gesprochen haben. Sie machen offensichtlich sehr gründlich und mit guter Laune da eine tolle Arbeit. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst, da gibt es dann ein tolles Dossier, das wollen Ihre Bürgerinnen und Bürger und das landet dann beim Ministerium und in den Verwaltungen vor Ort. Und dann weiß man das und dann passiert aber nichts. Haben Sie die Angst auch?
Ja, uns geht's da genauso. Also das trifft genau auch so das, was uns umtreibt gerade. Wie können wir eigentlich fernab der Projekte, die immer so ein oder vielleicht manchmal sogar 3 Jahre laufen, die Kinder nicht verhungern lassen, die wir in die Welt gesetzt haben. Und uns interessiert es deswegen, langfristig auch mit einem Team an verschiedenen lokalen Akteuren auch weiterhin zusammenzuarbeiten. Weil wir merken, es braucht einfach immer wieder neue Impulse, die auch bei dem Ganzen, was auch Kommunalverwaltungen oder Wissenschaftler im Alltag so an ja, Standardaufgaben auferlegt wird, da immer wieder auf so neue Impulse, Raum für neue Impulse eigentlich auch zuzulassen.
Herr Schwabe, Wunsch an morgen, Förderpolitik in Deutschland revolutionieren oder zumindest ein bisschen feinschleifen. Über die Projekte jetzt neu und Wünsche an morgen sprachen wir mit dem Designer Stefan Schwabe. Herr Schwabe, vielen Dank und toi toi toi.
Ja, ganz herzlichen Dank. Schönen Sonntag
noch. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Neues Gedicht.
Ein neues Gedicht? Was kann ich denn da nur schreiben? Was wirklich Neues gibt es ja nicht. Drum lasse ich es einfach bleiben.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.